Viele Anleger kennen das Gefühl. Da liegt plötzlich eine große Summe auf dem Konto. Vielleicht aus einem Immobilienverkauf, einer auslaufenden Lebensversicherung, einem Unternehmensverkauf oder auch aus einer Erbschaft oder einfach, weil über die Jahre sich Geld angespart hat. Und auf einmal entsteht so ein gewisser Druck. Das Geld liegt da. Was mache ich jetzt damit?
Und dieser Druck wird häufig noch verstärkt, weil Liquidität sich für viele Anleger wie ein Übergangszustand anfühlt. So nach dem Motto, das Geld darf da nicht einfach liegen. Es muss möglichst schnell arbeiten. Genau an dieser Stelle entsteht aber oft der größte Fehler. Denn die richtige Frage lautet nicht, wie investiere ich das Geld möglichst schnell, sondern welche Aufgabe soll diese Liquidität in meiner Gesamtstruktur übernehmen?
Das ist ein entscheidender Unterschied. Liquidität ist nicht automatisch schlecht. Sie ist auch nicht automatisch gut. Sie ist zunächst einmal ein Werkzeug. Und wie bei einem Werkzeug kommt es darauf an, wofür es eingesetzt werden soll.
Richtig, Toni. Liquidität kann Sicherheit geben. Sie kann Flexibilität schaffen. Sie kann helfen, in schwierigen Marktphasen handlungsfähig zu bleiben. Sie kann aber auch zu einer Belastung werden, wenn sie planlos herumliegt und der Anleger ständig das Gefühl hat, eine Entscheidung treffen zu müssen.
Damit sind wir mitten im Thema dieser Folge. Was mache ich mit meiner Liquidität als Anleger? Und vor allem, wie vermeide ich es, aus Ungeduld, Sorge oder Renditedruck eine Entscheidung zu treffen, die langfristig nicht zur eigenen Situation passt?
Herzlich willkommen zum Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind.
Toni, lass uns vielleicht mit einer typischen Situation anfangen. Ein Anleger hat 300.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto. Er hat dieses Geld nicht kurzfristig verplant, aber er fühlt sich unwohl. Einerseits möchte er nicht, ich sag mal, zu spät investieren. Andererseits hat er Sorge, alles auf einmal anzulegen und kurz danach fallen die Märkte.
Ja, das ist ein sehr realistisches Beispiel, weil es beschreibt ja auch so ein bisschen die Gefühlswelt von dem einen oder anderen Anleger. Und man merkt sofort, das Problem ist nicht nur finanziell, sondern auch emotional. Die Summe ist groß genug, um relevant zu sein. Gleichzeitig ist sie beweglich. Sie liegt auf dem Konto, sie ist sichtbar, sie ist verfügbar. Dadurch wird sie gedanklich ständig neu bewertet.
Viele Anleger prüfen täglich oder wöchentlich. Sind die Märkte gerade günstig? Sind die Zinsen attraktiv? Kommt vielleicht doch ein Rücksetzer? Oder sollte ich warten? Sollte ich jetzt handeln? Und auf dieser Schleife kommt man schwer heraus, wenn man vorher keine Struktur definiert hat.
Deshalb sagen wir, Liquidität braucht zuerst eine Funktion. Nicht jede freie Summe ist automatisch Anlagekapital. Ein Teil kann Reserve sein, ein Teil kann für geplante Ausgaben vorgesehen sein, ein Teil kann für den Ruhestand relevant sein und ein Teil kann tatsächlich langfristig investiert werden.
Das klingt erstmal einfach, aber es verändert die Entscheidung grundlegend. Denn aus einer großen, diffusen Summe werden mehrere Bausteine mit unterschiedlichen Aufgaben. Und erst dann kann man sinnvoll entscheiden, welcher Baustein wie angelegt werden sollte.
Der erste Kernblock ist also Liquidität sortieren. Nicht nach Produkten, sondern nach Funktionen.
Ich würde sogar eher sagen nach Lebensnähe. Denn Liquidität ist nie nur eine Zahl. Sie steht immer in einem Zusammenhang. Hat jemand laufende Verpflichtungen? Stehen größere Ausgaben an? Gibt es Immobilien, Unternehmen, Kinder, geplante Schenkungen oder einen Ruhestand in wenigen Jahren? All das bestimmt, wie viel Liquidität sinnvoll ist.
Da hast du gute Hinweise gegeben, Marc. So hat ein Unternehmer nach einem Firmenverkauf eine andere Ausgangslage als ein Angestellter mit stabilem Einkommen. Eine Familie mit Immobilienfinanzierung denkt anders über Liquidität nach als jemand, der schuldenfrei ist. Und jemand 5 Jahre vor dem Ruhestand braucht doch eine andere Vermögensstruktur als jemand mit 35 Jahren und einem laufenden Einkommen.
Richtig, Toni. Deshalb ist die pauschale Aussage, zu viel Cash ist schlecht, problematisch. Für den einen Anleger können 50.000 Euro Liquidität viel zu viel sein. Für den anderen können 500.000 Euro strategisch sinnvoll sein, weil eben größere Verpflichtungen, Steuern, Immobilienprojekte oder Entnahmen geplant sind.
Es geht also nicht um eine feste Quote, sondern um Angemessenheit, Marc. Liquidität ist angemessen, wenn sie zur Lebenssituation, zum Risikoprofil und zu den Zielen passt. Sie ist problematisch, wenn sie aus Unentschlossenheit entsteht oder wenn sie dauerhaft einfach ohne Aufgabe bleibt.
Ich glaube, genau das ist ein wichtiger Punkt. Liquidität aus Klarheit ist etwas anderes als Liquidität aus Angst. Wenn ich bewusst sage, diese Summe brauche ich für die nächsten 3 Jahre, dann ist das strukturiert. Wenn ich aber sage, ich warte mal, bis die Märkte sicherer sind, dann ist das häufig keine Strategie, sondern ja, eine verschobene Entscheidung.
Ja, und so eine Entscheidungsfindung kann dann echt schwierig werden. Damit kommen wir zum zweiten Kernblock. Die psychologische Seite von Liquidität. Denn Liquidität gibt Sicherheit, aber manchmal auch eine trügerische Form von Kontrolle.
Ja, genau, weil Geld auf dem Konto nicht schwankt, zumindest nicht sichtbar. Der Kontostand steht da und das fühlt sich stabil an. Ein Depot dagegen bewegt sich. Das führt dazu, dass Anleger Liquidität oft als risikolos wahrnehmen und Kapitalmarktanlagen als riskant. Aber so einfach ist das nicht.
Ja, denn auch Liquidität hat Risiken. Zum Beispiel den Kaufkraftverlust durch Inflation. Oder das Risiko, langfristige Ziele einfach nicht zu erreichen, weil zu viel Kapital dauerhaft unverzinst oder zu niedrig verzinst bleibt.
Das ist einer der stillen Zielkonflikte. Kurzfristig fühlt sich hohe Liquidität angenehm an. Langfristig kann sie aber dazu führen, dass Vermögen real an Substanz verliert oder nicht ausreichend wächst. Deshalb muss man unterscheiden, welche Liquidität brauche ich wirklich und welche Liquidität halte ich nur, weil ich mich vor einer Entscheidung drücke.
Sehr richtig, Marc. Und umgekehrt gilt, alles sofort zu investieren, nur weil Liquidität Renditedruck erzeugt, ist auch nicht sinnvoll. Dann wird aus Ungeduld ein Marktrisiko aufgebaut, das der Anleger vielleicht gar nicht tragen kann.
Genau hier ist die Balance entscheidend. Liquidität soll weder aus Angst gehortet, noch aus Renditedruck vorschnell investiert werden. Sie soll bewusst in die Vermögensstruktur eingebaut werden.
Lass uns das mal konkret machen. Wie könnte eine Struktur aussehen, Marc?
Tja, ein bewährter Schritt ist die Einteilung in Zeiträume. Kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Kurzfristige Liquidität ist Geld, das in den nächsten Monaten oder wenigen Jahren benötigt wird. Das sollte nicht von Marktschwankungen abhängig sein.
Also zum Beispiel Steuernachzahlungen, geplante Immobilienmaßnahmen oder einfach größere Anschaffungen, private Reserven oder auch, man braucht ja manchmal einfach Liquidität für laufende Ausgaben.
Richtig. Der zweite Bereich ist mittelfristiges Kapital. Geld, das nicht morgen gebraucht wird, aber auch nicht erst in 15 oder 20 Jahren frei verfügbar ist. Hier geht es um Stabilität, planbare Verfügbarkeit und begrenzte Schwankungen. Je nach Situation können dafür konservative Anlagebausteine in Frage kommen. Aber auch immer eingebettet in die Gesamtstruktur.
Und dann gibt es das langfristige Kapital, Marc. Das ist der Teil, der echte Wachstumsaufgaben übernehmen kann. Und hier kann man stärker über breit gestreute Kapitalmarktanlagen nachdenken, weil der Anlagehorizont lang genug ist, um Schwankungen einfach aushalten zu können.
Diese Dreiteilung nimmt viel Druck aus der Entscheidung. Denn dann muss nicht mehr die gesamte Liquidität auf einmal dieselbe Aufgabe erfüllen. Ein Teil bleibt frei verfügbar, ein Teil wird stabilitätsorientiert strukturiert, ein Teil kann langfristig investiert werden.
Das ist im Kern Vermögensarchitektur. Nicht ein Produkt entscheidet, sondern die Rollenverteilung im Gesamtvermögen. Jeder Euro bekommt seine Aufgabe.
Der dritte Kernblock ist die Frage, soll man eine größere Summe sofort investieren oder schrittweise?
Das ist eine Frage, die viele Anleger ständig beschäftigt. Rein finanzmathematisch kann eine sofortige Investition langfristig vorteilhaft sein. Weil wir wissen ja, Kapitalmärkte über längere Zeiträume immer eine positive Renditeerwartung haben. Aber in der Praxis geht es nicht um Mathematik, es geht darum, Tragfähigkeit, Marc.
Ja, Toni, da hast du recht. Wenn ein Anleger nach einer Einmalanlage bei der ersten Marktkorrektur nervös wird und wieder verkauft, war die theoretisch beste Lösung praktisch schlecht. Eine Strategie muss nicht nur auf dem Papier funktionieren, sondern auch emotional getragen werden können.
Deshalb kann ein stufenweiser Einstieg sinnvoll sein. Nicht, weil man dadurch zuverlässig den besten Zeitpunkt erwischt. Ich meine, Marc, wenn es so einfach wäre, hätten wir immer den besten Zeitpunkt, oder? Sondern man muss einfach mal versuchen, diesen Entscheidungsdruck, ja, ich finde den besten Zeitpunkt, ich will jetzt investieren, den muss man reduzieren. Und somit ist die Umsetzung die wirklich zur Person passt.
Richtig, das ist eine wichtige Abgrenzung. Ein schrittweiser Einstieg ist kein Versuch, den Markt zu timen. Er ist ein Instrument zur Verhaltenssteuerung. Der Anleger weiß, ich investiere zum Beispiel in definierten Tranchen über mehrere Monate. Nicht, weil ich weiß, was der Markt macht, sondern weil ich dadurch konsequenter und ruhiger investieren kann.
Man könnte also sagen, der Stufenplan ersetzt Bauchgefühl durch Regelwerk. Und das ist viel wert, denn ohne Regelwerk wartet man oft auf den perfekten Moment. Und wie gesagt, diesen Moment erkennt man immer erst rückblickend.
Oder man verpasst ihn sogar, weil man auf noch bessere Kurse wartet. Dann wird aus Vorsicht eben Stillstand. Deshalb sollte auch ein schrittweiser Einstieg klar begrenzt werden. Wer sagt, ich investiere irgendwann, wenn es halt besser aussieht, hat keine Strategie. Wer sagt, ich investiere in 12 gleichen Tranchen über eben 12 Monate, der hat einen Plan.
Ja, reden wir mal über den vierten Kernblock. Der betrifft die Frage, wie viel Liquidität sollte überhaupt bleiben, Marc?
Ja, Toni, darauf gibt es erstmal keine pauschale Antwort.
Wieso, Marc? Wäre doch mal cool.
Ja, wäre super. Aber es gibt, sage ich mal, gute Leitfragen. Erstens, welche Ausgaben sind in den nächsten 1 bis 3 Jahren realistisch? Zweitens, welche Verpflichtungen bestehen? Drittens, wie stabil ist das Einkommen? Viertens, welche Vermögenswerte sind bereits vorhanden und wie liquide sind diese?
Da stellst du mal wieder die richtigen Fragen und die sollte sich ja jeder Anleger stellen. Nehmen wir ein Beispiel. Eine Unternehmerin mit schwankenden Einnahmen braucht möglicherweise mehr Reserve als ein Beamter mit sicherem Einkommen. Ein Immobilieneigentümer mit mehreren Objekten braucht einen anderen Liquiditätspuffer, vielleicht als Instandhaltungsrisiken abfedern zu können, wenn eine Miete auszögert oder muss renovieren. Und im Ruhestand wird Liquidität nochmal wichtiger, weil die soll für ihren Namen planbar sein und man will sich ja auch in diesem Lebensabschnitt auch auskennen.
Gerade und bei der Ruhestandsplanung ist Liquidität ein zentraler Baustein. Wer regelmäßige Entnahmen aus dem Vermögen braucht, sollte vermeiden, in schwachen Marktphasen gezwungen zu sein, wachstumsorientierte Anlagen zu verkaufen. Ein Liquiditäts- und Stabilitätspuffer kann dir helfen, Zeit zu gewinnen.
Ja, Marc, das wird oft unterschätzt. Liquidität ist dann nicht passiv, sondern schützt die langfristige Strategie. Sie verhindert, dass kurzfristige Ausgaben ein langfristiges Anlegen unter Druck setzen. Nach dem Motto, jetzt muss ich verkaufen, mein Depot steckt tief, ich brauche einfach das Geld und das ist ja Unsinn.
Ja, das ist richtig. Genau deshalb ist Liquidität nicht nur eine Frage des Zinssatzes. Viele Anleger fragen sich, wo bekomme ich den höchsten Zins? Und das ist verständlich. Aber die Frage lautet, welche Funktion soll diese Liquidität erfüllen? Erst danach kommt die Frage nach der geeigneten Form.
Das führt uns jetzt, Marc, zum fünften Kernblock. Sag uns doch mal, wie du das hier siehst, mit Rendite, Erwartung und Sicherheit sauber zu trennen.
Tja, viele Anleger wünschen sich bei Liquidität etwas, das es so kaum gibt. Jederzeit verfügbar, völlig sicher, steuerlich optimiert und am besten noch mit hoher Renditeerwartung. Aber in der Geldanlage gibt es Zielkonflikte. Verfügbarkeit, Sicherheit und Rendite lassen sich nicht beliebig maximieren.
Wir hätten schon mal gesagt, so die Eiermilch legende Wollmilchsau.
Ach, sowas gibt's natürlich leider nicht.
Ja, schade, hätten wir sofort im Programm gehabt. Dann lass uns mal wieder in die Tiefe wieder reingehen. Wenn Kapital jederzeit verfügbar sein muss, ist doch die Renditeerwartung begrenzt. Wenn höhere Renditen angestrebt werden, muss der Anleger Schwankungen, Laufzeit oder andere Risiken einfach akzeptieren. Das ist keine Schwäche des Marktes, sondern die Grundlogik von Risiko und Ertrag.
Und genau deshalb ist es gefährlich, Liquidität mit Renditebausteinen zu verwechseln. Geld, das in 12 Monaten sicher benötigt wird, sollte nicht in Anlagen investiert werden, die zwischenzeitlich deutlich schwanken können. Umgekehrt sollte Geld, das 15 Jahre lang nicht gebraucht wird, nicht dauerhaft wie Notfallreserve behandelt werden.
Ja, das klingt mal wieder banal, ja? Ist aber in der Praxis eine der wichtigen Strukturfragen. Denn viele Fehlentscheidungen entstehen, weil Kapital keine klare Zeitperspektive hat. Dann wird kurzfristiges Geld zu riskant angelegt oder langfristig Verfügbares einfach zu defensiv geparkt.
Richtig. Beides kann problematisch sein. Zu viel Risiko im kurzfristigen Bereich gefährdet die Handlungsfähigkeit. Zu wenig Risiko im langfristigen Bereich gefährdet aber die Zielerreichung.
Schauen wir noch auf einen weiteren Aspekt, die Gefahr des Wartens. Anleger sagen, ich investiere, wenn die Märkte gefallen sind. Das klingt vernünftig und ist oft, aber wie wir schon angedeutet haben, echt schwierig umzusetzen.
Ja, du sagst es, Toni. Nach so einem Rückgang an den Märkten, da herrscht selten Klarheit. Wenn die Märkte fallen, fühlen sie sich meist eben auch nicht attraktiv an, sondern eher bedrohlich. Dann wartet man auf noch tiefere Kurse oder auf bessere Nachrichten. Und wenn diese Nachrichten besser sind, dann sind aber die Kurse oft schon wieder angestiegen.
Ja, Marc, der klassische Konflikt, ja. Man möchte Sicherheit vor der Entscheidung, aber Kapitalmärkte bieten diese Sicherheit nicht. Sie bieten Chancen als Ausgleich für Unsicherheit.
Und deshalb ist die Suche nach dem perfekten Einstiegszeitpunkt selten hilfreich. Besser ist eben eine Struktur, die unabhängig vom klaren Zeitpunkt funktioniert. Das kann eine Zielallokation sein, ein Stufenplan, ein Rebalancing-Konzept oder eine klare Trennung von Liquidität und langfristigem Anlagekapital.
Ja, finde ich, hast du gut zusammengefasst. Das sind ja so die wichtigsten Punkte, die man an der Stelle einfach sich nochmal gedanklich im Kopf durchgehen muss. Lass uns aber auch über Zinsen sprechen. In den letzten Jahren haben viele Anleger wieder stärker auf Tagesgeld, Festgeld oder Geldmarktanlagen geschaut. Wie ordnest du das ein?
Zinsen machen Liquidität wieder sichtbarer. Das ist richtig. Und das ist auch erstmal positiv. Anleger bekommen wieder eine Vergütung für kurzfristig geparktes Kapital. Aber auch hier gilt, der Zins darf nicht das einzige Entscheidungsmaß sein.
Weil der höchste Zins ist nicht automatisch die beste Lösung, oder?
Ja, richtig. Es kommt auf Sicherheit, Verfügbarkeit, Laufzeit, teilweise auch auf jeden Fall die Einlagensicherung, steuerliche Aspekte und die Rolle eben im Gesamtvermögen an. Festgeld mit längerer Bindung kann zum Beispiel unpassend sein, wenn das Kapital flexibel benötigt wird. Umgekehrt kann es sinnvoll sein, wenn der Zeitraum klar definiert ist.
Also Liquiditätsmanagement bedeutet nicht, jedem Zinsangebot hinherzulaufen. Das bedeutet, kurzfristiges Kapital so zu strukturieren, dass es verfügbar, nachvollziehbar und zweckgebunden bleibt.
Und es bedeutet auch, nicht aus einem kurzfristigen, attraktiven Zins eine langfristige Anlagestrategie zu machen. Liquidität kann eine gute Zwischenstation sein, aber sie ersetzt eben keine langfristige Vermögensstruktur.
Marc, welche typischen Fehler siehst du einfach im Umgang mit Liquidität?
Ja, Toni, gute Frage. Der erste Fehler ist vorschnelles Investieren, würde ich sagen. Eine größere Summe kommt aufs Konto und wird direkt angelegt, ohne jegliche Zieldefinition. Der zweite Fehler ist dauerhaftes Abwarten aus Angst vor dem falschen Zeitpunkt. Und der dritte Fehler ist die Vermischung von Zeiträumen. Kurzfristig benötigtes Geld wird riskant investiert, langfristiges Kapital bleibt oft zu defensiv.
Ja, das kann man gar nicht genug wiederholen, weil das sind immer wieder die Fehler, die kommen. Ich würde auch noch ergänzen, ein zu starker Fokus auf einzelne Produkte. Viele Anleger fragen sofort nach dem besten Fonds, dem besten ETF, dem besten Zinsangebot. Aber das Produkt ist die letzte Ebene. Vorher kommen doch Ziel, Risiko, Zeitraum und Funktion.
Ich habe noch einen Fehler. Liquidität wird oft isoliert betrachtet. Dabei muss sie aber ins Gesamtvermögen eingebunden werden. Wer bereits hohe Immobilienwerte, unternehmerische Risiken oder ein stark aktienlastiges Depot hat, braucht eine andere Liquiditätslogik als jemand mit defensiverer Gesamtstruktur.
Marc, das ist ein entscheidender Punkt. Liquidität kann man nicht losgelöst vom Rest betrachten. Sie ist ein Baustein im Gesamtbild. Und manchmal ist sie gerade deshalb wertvoll, weil andere Vermögensbausteine einfach weniger flexibel sind.
Toni, ich glaube, Immobilien sind dafür einfach ein super Beispiel. Sie können oft wertvoll sein, aber sind nicht kurzfristig liquide. Wer viel Vermögen in Immobilien gebunden hat, braucht oft bewusst mehr freie verfügbare Mittel, um nicht bei jeder größeren Ausgabe unter Druck zu geraten. Was würdest du einem Anleger sagen, der aktuell sagt, ich habe zu viel Geld auf dem Konto und fühle mich dabei unwohl?
Ich würde erstmal sagen, nehmen Sie dieses Unwohlsein ernst, aber handeln Sie nicht impulsiv. Das Gefühl zeigt, dass eine Struktur fehlt. Es bedeutet nicht automatisch, dass alles sofort investiert werden muss. Also erstmal Klarheit schaffen und dann handeln.
Fragen Sie sich nicht zuerst, wo bekomme ich Rendite? Fragen Sie zuerst, was soll dieses Kapital für mich leisten? Wenn diese Frage beantwortet ist, wird die Anlageentscheidung deutlich ruhiger.
Ja, ich hoffe mal, dass unsere Hörer das für sich gut entscheiden können, weil du hast es ja richtig gesagt. Und ich würde sogar noch ergänzen, Liquidität ist nicht Gegner langfristiger Vermögensentwicklung. Wird ja oft so ein bisschen suggeriert, sind da viele Finanzkonzerne, Berater, jetzt anlegen, ja? Sondern sie kann, die Liquidität, sogar eine gute Voraussetzung dafür sein. Denn wer ausreichend Liquidität für kurzfristige Bedürfnisse hat, kann langfristig eher durchhalten und somit auch entspannter bleiben.
Das ist ein zentraler und wichtiger Gedanke. Gute Liquiditätsplanung erhöht die Durchhaltefähigkeit. Und Durchhaltefähigkeit ist einer der wichtigsten Faktoren beim Investieren. Lass uns zum Schluss nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen.
Ja, fangen wir mit erstens an. Liquidität ist kein Fehler. Sie wird erst dann problematisch, wenn sie keine klare Aufgabe hat.
Zweitens, nicht jede freie Summe ist automatisch langfristiges Anlagekapital. Entscheidend sind Zeitraum, Ziel, Verpflichtungen und Risikotragfähigkeit.
Drittens, eine größere Summe sollte nicht aus Renditedruck investiert werden. Der sehr bessere Weg ist eine strukturierte Einteilung, wie wir schon gesagt haben, in kurz-, mittel- und langfristige Bausteine.
Viertens, ein Stufenplan kann sinnvoll sein, wenn er nicht als Markttiming verstanden wird, sondern als disziplinierte Umsetzungshilfe.
Und fünftens, Liquidität gehört in die Gesamtstruktur. Sie ist Teil der Architektur, nicht nur ein Konterstand.
Am Ende geht es um finanzielle Klarheit. Wer weiß, welche Aufgabe sein Kapital erfüllt, entscheidet ruhiger. Und genau darum geht es. Nicht um Aktionismus, sondern um tragfähige Entscheidungen.
Wenn Sie aktuell größere Liquidität halten und sich fragen, ob Sie diese Struktur zu Ihren Zielen passt, lohnt sich ein genauer Blick auf Ihr Gesamtbild. Nicht jede Summe muss sofort investiert werden, aber jede Summe sollte eine klare Aufgabe haben.
Und wenn Sie Ihre Liquidität, Ihr Depot oder Ihre Ruhestandsplanung strategisch einordnen möchten, sprechen Sie uns gerne an. Wir begleiten Sie unabhängig, strukturiert und mit dem Ziel, finanzielle Klarheit für Ihre nächsten Entscheidungen zu schaffen.
Ja, vielen Dank, dass Sie heute wieder beim Finanzdialog dabei waren.
Bis zur nächsten Folge.
Das war der Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen. Besuchen Sie uns auf sumese.de.